Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Treffpunkt am Freitag, zum Herbst-Treffpunkt. Es ist die Jahreszeit, wo die Wind heftiger werden und kälter. Und es ist die Jahreszeit, wo man beim Spazieren durch den Wald bis an die Knöchel in den abgestorbenen Blättern spazieren kann. Er hat gerade angefangen, der Herbst. Und wir wollen als erstes heute wissen, wie er dann wettermässig wird, der Herbst 2010. Eine Frage und zwei Antworten gibt es dazu. Einmal die vom Muotatthaler Wetterschmöcker und einmal die vom studierten Meteorolog. Mein Name ist Tommy Scherer. Viel Vergnügen. Es gibt einen Haufen Menschen, die sich aufs Herbstwetter freuen. Klare Luft, gute Sicht, das Nebelmeer, wenn man in der Höhe ist. Und es gibt sogar Menschen, die gerne Hudelwetter haben, weil man sich dann nach einem Spaziergang in der Wärme daheim mit einem heissen Tee oder einem Whisky gemütlich zurücklehnen kann. Die Frage ist, wie wird es denn, das Herbstwetter? Klar und trocken oder trüb und nass? Zwei geben jetzt Antwort auf die Frage. Das ist zum einen der Martin Holdener. Er ist einer von den sechs Muotatthaler Wetterschmöcker und amtierenden Wetterkönig. Guten Morgen, willkommen bei uns, Martin Holdener.
Ja, guten Morgen wohl.
Und wir haben bei uns in der Sendung den Jürg Zock von SF Meteo. Guten Morgen auch, Jürg Zock.
Guten Morgen miteinander.
Also Martin Holdener, will Ihnen zuerst den Ball zuspielen. Wie wird er denn der Herbst 2010, der seit ein paar Tagen angefangen hat?
Ja, der wird dann auch gar nicht schön. Und ich weiss es noch nicht genau, wie das da rauskommt. Also ich sehe es eigentlich schon, wie es sollte werden, der Herbst bis zum 20. Aber er kann ja sein, wenn er will, wegen dem schlägt er die Kasse gleich auf.
Leider, ja, das haben wir gehört. Ja, aber wettermässig.
Ob es einen schönen oder wüsten Herbst gibt. Aber ich sehe ihn tendenziell nicht so schön, wenn er eigentlich sollte sein. Und nach den Zeichen, die da herrscht. Leider ist es ein bisschen so, aber man nimmt es einfach gleich von der positiven Seite. Es gibt gleich ein paar schöne Tage drin.
Mhm. Jetzt wollen wir es noch ein bisschen konkreter wissen. Also wird es regnerisch und kalt eher von der Gesamttendenz oder wird es neblig und trüb und einfach nicht mit viel Sonne? Was würden Sie sagen?
Also es ist eher so, wie es jetzt auch war, da mit wenig Sonne, immer ein bisschen vernebelt, verhängt. Wir haben, man sieht die Sonne höchst selten. Und ich sehe, der Föhn kam ein drin. Sonst haben wir einfach keine Sonne. Das ist einfach, wie es jetzt auch der September aus ein bisschen war. So wird es auch bleiben wahrscheinlich. Es gibt sicher schön Tage, gibt es ein paar. Aber eher die Tendenz ist schon mehr bewölkt, nass. Ziemlich genug Regen weiterhin und ja.
Eine feuchte Angelegenheit, in dem genau. Fall, Herr Holdener. Jürg Zog, kann ein studierter Meteorologe auch eine ganze Jahreszeit voraussagen?
Ja, es gibt natürlich schon so Langfristprognosen, wo dann so Mittelwert prognostiziert werden, dass dann gewisse Monate vielleicht ein bisschen wärmer oder feuchter sind, wie im langjährigen Mittel. Aber so als Prognose hilft das natürlich nicht viel, weil eben da wird alles gemittelt, die Extreme werden rausgefiltert und das ist wirklich nur ein erster Trend, der natürlich dann über das konkrete Wetter eigentlich nichts aussagt. Von dem her konzentrieren wir uns eher doch auf die Prognose der nächsten paar Tage. Meistens geht es auf etwa 4-5 Tage raus. Recht gut und vielleicht bis 10 Tage raus kann man noch so einen ersten Trend sehen.
Martin Holdener, Sie haben gesagt, in der Nasse, in der Trübe, in der Kühle. Aufgrund von welchen Beobachtungen kommen Sie denn auf das Ergebnis? Sie sind, glaube ich, jetzt auch gerade auf dem Feld draussen, von draussen in der Natur.
Ja, ich bin jetzt gerade draussen, aber es ist schon... Also es hat es eigentlich schon lange abgezeichnet. Man hat es den Augsten aus schon gesehen. Also Mäuse und alles. Also die Tierwelt, die hat da schon eigentlich einen nicht gerade schönen Herbst angezeigt. Wir haben sonnenarmen September haben wir eigentlich gehabt. Der Augsten war auch nicht der, den man eigentlich gerne hat. Und das hat man eigentlich in der Natur aussen immer gesehen. Und auch jetzt die Zeichen schaffen auf die Glauch. Eigentlich auf die gleiche Art weiter.
Was machen denn die Mäuse? Sie beobachten aufgrund von den Mäusen oder auch von Spinnen, Regenwürmen und sagen dann das Wetter voraus. Was machen denn die? Wie verhalten sich die?
Ja, eigentlich eben nicht wie man es gerne hat. Die zeigen mir eben kein Wetter an. Die können sich da eigentlich auf das nasse Wetter einstellen mit ihrem Verhalten. Die sind immer tätig. Sind also die Mäuse gegenseitig, also gegenwärtig, die sind hausinnig gross. Flächig dann die arbeiten, die stoßen und machen und bauen Gänge und aha. Die Jungen verrückt und tragen würden gehen da ziemlich schon in den Boden rein, tief runter und das ist einfach von Spinnen, die sind dran, wie verrückt und das sind einfach Zeichen, die nicht gerade auf das schönes Wetter hinzeigen.
Aha, das sind also Ihre Naturbeobachtungen. Jürg Zog, was halten Sie von so Naturbeobachtungen, wo man dann übertreibt und eine Wetterprognose daraus macht?
Ja, es ist natürlich noch relativ schwierig, um da wissen, was ist da zuerst gewesen. Da stellt sich ja dann wieder so die Frage vom Huhn und vom Ei. Und allenfalls sind ja eben die Reaktionen von diesen Mäusen zum Beispiel oder von den Würmern eher schon die Reaktion aufs Wetter, wo im Moment stattfindet. Und von dem her bin ich natürlich nicht so sicher, wie man die Verhalten dann eigentlich auch für die Zukunft deuten, also dann für die Prognose für die nächsten paar Wochen und Monate.
Jetzt nimmt Sie Wunder, Martin Holdener. Was hat zum Herbst zu dieser Jahreszeit gehört? Das sind im Prinzip Stürme, die wir immer wieder haben, relativ heftige Stürme. Können Sie aufgrund des Verhaltens der Mäuse, Regenwürmer und so auch etwas zu den Herbststürmen sagen, voraussagen?
Nein, also von dem her Sturm, das glaube ich, sehe ich jetzt da keinen. Und wenn es noch gäbe, ist das auch, das ist eine natürliche Normalität, aber ich sehe jetzt nicht, dass da irgendein Sturm sollte kommen und wenn sie das da verändern. Von dem her sehe ich es auf der Tierwelt nicht an.
Sehen Sie das nicht an? Was würden die Tiere machen, wenn es einen stürmischen Herbst gäbe?
Ja, ein stürmischer Herbst, das ist immer so ein bisschen, wenn es einen Sturm gibt, ist ja sicher nur ein Tag oder eine Nacht. Mhm. Sowas. Man kann sagen, ein Sturm, das muss man sagen, ist eine Woche, wie es stürmt. Aber es ist ja, wenn ein Sturm ist, sagen wir, wenn es jetzt gerade radikal ist, sagen wir, es wieder Wald überstellt oder so, das ist ja ein Phänomen, das hat man noch nie irgendetwas gesehen oder gehört, dass, oder ein Förster oder irgendetwas gesagt hat, sei es ein Reh oder irgendetwas in dem Wald innen umgekommen oder unter die Tannen gekommen. fallen in die Tanne. Die haben gesagt, ich spüre eigentlich das schon auch vorher schon, die gehen in die Sicherheit.
Und aha. Und das könnte man...
Wenn man das ein bisschen könnte, nur die Zeit hätte, das fehlt mir eben, könnte man das vielleicht sagen, einen Tag vorher, jetzt kommt es zu den Stürmen.
Genau, könnte man das sogar ablesen. Jürg Zock, wie kommen Sie zustande, die Herbststürme?
Ja, das ist natürlich immer im Zusammenhang mit einem Tiefdruckgebiet, das in der Nähe ist. Und je nachdem, wie das Tief liegt, eben, kann es zum Teil doch ziemlich kräftige Wind bringen. Allenfalls eben im Mittelland oder so, dann wäre es eher ein Weststurm. Und wenn das Tief eher so ein bisschen westlich, nordwestlich von uns liegt, dann gibt es eher einen Föhnsturm. Und genau so eine Lage haben wir sogar ziemlich bald. Sonntag, Montag, da kann der Föhn doch recht kräftig blasen in den Tälern, in den Alpen rein, mit Böen von 80 bis 100 km pro Stunde.
Jetzt hat uns der Martin Holdener, der Wetterschmöcker, Wetterkönig, gesagt, es gäbe einen nassen, eher trüben Herbst, wenn Sie jetzt so eine Langzeitprognose, die es doch auch gibt, die man mit Rechnungsmodell im Internet auch anschauen kann, ihr dann die interpretieren, anschaut. Was kann man dann noch vielleicht kurz schnurz sagen zum Herbst, der vor uns steht?
Ja, eben, da kann ich höchstens vielleicht so einen Trend auf die nächsten 10 Tage, allenfalls 15 Tage rausgesehen. Und eben nach dieser Föhnlage, Sonntag, Montag, da zeichnet sich dann ab, dass Dienstag, Mittwoch eher ein bisschen wechselhaft ist, aber wahrscheinlich nicht mal allzu kühl. Und hinten raus, da gibt es doch große Unterschiede. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass so gerne mal etwas fast in der Art von Alt-Weiber-Sommer kommt. Es gibt auch gewisse Modelle, die immer wieder mal ein Hochdruckgebiet machen wollen, wo eben dann für uns relativ geschickt liegen. Aber da ist doch wirklich noch ziemlich unsicher. Aber zumindest man kann noch hoffen.
Danke, Jürg Zock, und merci vielmal Martin Holdener. Ihnen beiden ganz einen schönen Tag und einen wunderbaren Herbst. Merci vielmal.
Danke, gleichfalls.
Also, das sind unsere beiden Wetterfachleute gewesen. Der eine von der Natur her, den er beobachtet, der andere, der wissenschaftlich arbeitet. Jetzt hätten wir gern Ihre Herbstgeschichten, Ihre Herbstgedichte, Ihre Herbstritual. Wir haben auch Platz für Herbsthasser oder Herbstliebhaber oder Herbsttraditionen oder Herbstpläne, Ferienpläne. Es nimmt uns Wunder, die Jahreszeit, wenn wir heute ein bisschen hochleben lassen in diesem Treffpunkt. Man kann jetzt anrufen, 0848 440 222, 0848 440 222. Wir freuen uns auch auf ein Mail. Vielleicht gibt es ein spezielles Erlebnis, das Sie mal gemacht haben im Herbst, oder eben ein Ritual, eine Tradition, die Sie pflegen in dieser Jahreszeit. studio@drs1.ch. So könnten wir uns per Mail erreichen. Back here the leaves are turning on me just like you, but the change is full of color and it's anything but blue. I thought that I'd stop living without you here to hold. I'm just not that lonesome, and autumn's not that cold. I know before.
that the hurt's not taken hold. Guess I'm just not that lonesome, and autumn's not that cold. See the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran up to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
Das ist RS1 mit dem Herbsttreffpunkt heute an diesem Freitag. Wir haben immer wieder, das ist unser Wunsch, Hörerinnen, Hörer bei uns, die von ihrem Herbst erzählen, was sie gerade machen, was sie erlebt haben, was eine Tradition ist, was ein Ritual ist bei ihnen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, wenn er die erste Kastanie gefunden hat, nimmt er die, tut sie in den Hosensack und trägt die den ganzen Herbst mit sich um. Wo uns hat angerufen auch der Peter Hungerbühler von Brütten. Guten Morgen, Herr Hungerbühler.
Guten Morgen miteinander.
Sie sind Bauer.
Jawohl.
Und machen was jetzt gerade? Oder warum haben Sie uns angerufen zu dem Herbsttreffpunkt?
Für uns ist der Höhepunkt eigentlich vom ganzen Jahr ist die Körnermeise.
Und die ist wann?
Die ist Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober.
Mhm.
Wir haben einen grossen Schweinemastbetrieb, wo eines der wichtigen Futter ist der Körnermais, wo wir die Kerne erntet, also nur die Kerne und mahlen und silieren die grossen Silo rein.
Mhm.
Und dann kann man nachher eigentlich über das ganze Jahr dann die Sauen füttern.
Wie viele Hektar haben Sie?
Wir haben selber relativ wenig Land, aber wir kaufen etwa von 5-6 anderen Bauern den Mais ab. Also brauchen im Ganzen etwa 16 Hektar Mais, etwa 24 Wege voll. Also da fahren wir dann 2 Tage lang mit dem Mais auf der Straße und tun den malen. Und ja, das ist einmal, das sind 2 sehr intensive Tage und einfach die goldige Farbe von dem Mais und die Arbeit, das ist einfach ganz speziell.
Ja, das ist eine wunderbare Sache, das kann ich mir vorstellen, vor allem auch wichtig. Was sind das für Tage, die Sie dann haben? 12, 13, 14 Stunden?
Ja, mindestens.
Mindestens?
Ja.
Eher mehr?
Also, ja. Ja, also wir haben auch noch Milchvieh und Kälbli und die Tiere müssen natürlich auch gefüttert werden. Und das sind einfach dann die 2 Tage, wo wir eigentlich am strengsten dran sein, ja. Vor allem lange Zeit. Es ist nicht körperlich streng, aber einfach lange. Ja.
Aber der Rest von der Zeit, vom Jahr, 2 Tage intensiv, können Sie schon nicht auf der faulen Haut liegen, oder?
Ja, ja. Ja, genau.
Liegt Ferien drin für Sie in dieser Jahreszeit?
Im Herbst liegt leider keine Ferien drin. Nein, wir müssen ja auch den Weizen, also dann die Achenfrüchte, vor allem Winterweizen, säen. Dann muss man noch den Hofdünger ausbringen, fertig. Das ist eigentlich die strengste Jahreszeit für unseren Betrieb.
Wann kommt der Winterweizen aufs Feld?
Auch gerade nach dem Mai.
Gerade nachher, he? Okay.
Ja, das ist die Folgefrucht vom Mai.
Also der Herbst für Sie sehr eine arbeitsintensive Jahreszeit. Danke vielmals, dass Sie uns angerufen haben und viel Erfolg dann an diesen 2 Tagen, wenn Sie den Mais holen gehen.
Gern, danke vielmals.
Danke vielmals an Herrn Hungerbühler. Merci vielmals. Das ist also so ein Beispiel für ihn, der Höhepunkt, ein arbeitsintensiver Höhepunkt im Herbst. Wir hätten gerne noch ganz andere Geschichten, Ferienerlebnisse oder Traditionen, Ritual, die Sie in der Familie pflegen, die im Herbst passieren und die ganz wichtig sind. Oder es gibt auch Leute, die das Wetter extrem gern haben und es gibt solche, die das Wetter hassen im Herbst. Auch das kann man uns erzählen, wo man dann vielleicht überflüchtet und noch jemand anders hergeht. 0848 440 222. Wir freuen uns, wenn Sie im Kontakt sind mit uns oder schicken Sie ein Mail studio@drs1.ch. Und als nächstes schauen wir in den Kleiderkasten.
Little hands, little hands, what do you see? The world is full of big surprises. Little hands, what can they be? They come in many shapes and sizes. Little boys always love to play, but something is not quite right. Are filled with such confusion. Little hands, when will you see? You're barking up the wrong conclusion. Professor Man asked him oh so nicely, why will you not come out? Little hands tells him most politely what he is thinking about. Riding a track. Strange disguises. Professor Man shakes his head and wonders, how will he work it out? Little Hans tells him quite precisely what he's been dreaming about.
Ich nehme mal an, Haufen, die hören, haben schon angefangen mit dem Umräumen von der Kleiderzeit, von der T-Shirt, kurzärmeligen Blusen, Hemper ist vorbei und im Schrank gibt es jetzt so eine Art Umbiegen, das braucht Platz für die Herbst- und Winterkleider und ein super Nebeneffekt von dieser Umräumten. Man kann wunderbar wieder mal die Kleiderschaft ausmisten und ich bin sicher, Sie haben beim Umräumen auch schon mal eine Hose, einen Pullover vom Tablar genommen, den Sie zwar gekauft, aber nie angelegt haben. Der klassische Fehlkauf. Statt jetzt so ein Kleidungsstück in die Altkleidersammlung zu geben, kann man es auch mitnehmen zu einer Kleidertauschparty. Wie es funktioniert, erfahren Sie jetzt von der Regula Zehnder, die zu Beromünster bei den Vorbereitungen für so eine Kleidertauschparty dabei war.
Rebecca Schöpfer und Helen Baumeler gehören zu den Organisatorinnen von der Kleidertauschparty zu Beromünster. Einen Tag vor der Party, die in der Bar vom Hotel Hirsche bei einem Güppli stattfindet, kann man Kleider, Accessoires, Schuhe und Handtaschen vorbeibringen. Das Ortsmarketingbüro ist zur Annahmestelle umfunktioniert worden. Es stehen zwei Kleiderständer drinnen und grosse Säcke und Taschen mit Kleider und Kleiderbügeln umeinander. Es ist schon allerhand zusammengekommen. T-Shirt, Jacken, Blusen, Jeans und verschiedene Handtaschen.
Wir haben so eine gehäuselte Bluse, auch so ein Style, wo man lang trägt, wie man heute so viel die, so mit Leggings oder mit etwas engeren Jeans.
Habt ihr auch Sachen, die dann sagen, nein, das nehmen wir lieber nicht?
Ja, das ist immer etwas schwierig. Also annehmen tun wir mehr oder weniger alles und einfach ein bisschen aussortieren. Und wir sagen jetzt auch den Leuten, also, es ist nicht so, dass wir es nicht weitergeben, dass man es wiederholt, sondern wir tun einfach dann aussortieren und tun es halt dann in die Kleidersammlung.
Die Idee zur Tauschparty hat die Frauen von Beromünster ihren Kolleginnen Zursee abgeschaut. Rebecca Schöpfer, eine der Organisatorinnen, tauscht hier mit.
Es gibt einem ein gutes Gefühl. Und vor allem auch jetzt nach dem fünften Mal bringe ich auch immer wieder die Sache. Und ich sage immer, was ich zwei Jahre nicht angehabe, das gebe ich. Und egal, ob jetzt das etwas ganz Teures war oder so, dann muss ich sagen, eigentlich leidet man es dann nicht mehr an.
Und dann sind euch die Sachen schon wieder begegnet?
Ja, es war auch ganz speziell, mal ein Pulli, den ich wirklich schwer da habe, weil es war wirklich witzig, aber ein bisschen gebissen. Und danach habe ich den gebracht und das ist wirklich gerade jemand, den ich gut gekannt habe, im Dorf mit dem gleichen Pulli rumgelaufen. Und habe ich gesagt, wirklich, das ist ja von der Region für die Region.
Noch währenddem die beiden Ware auspacken, kommt wieder jemand Sachen bringen.
Ihr habt jetzt gerade Sachen gebracht. Ja. Macht ihr auch aktiv mit, also ihr bringt und ihr holt nachher noch?
Ja, ich gehe sehr gerne schauen, weil das ist immer ganz spannend. Ein bisschen wühlen, ein bisschen schummrigem Licht, vielleicht noch ein Güppli. Das ist immer eine lustige, witzige Atmosphäre.
Was habt ihr schon ergattert?
Ein paar Tiptop-Hosen. Ich habe die erste Heim gemerkt, dass es meine Lieblingsmarke ist. Und ein Mini-Jeans-Röckli für meine Tochter. Die hat sie in ihr Sackgeld ein bisschen bessere Grenzen halten, indem man sich ihr hier ein Zusatzkäufli gemacht hat.
Was habt ihr jetzt gebracht hier?
Jetzt habe ich hier noch so einen Bläser von meiner Tochter. Das ist zwar eher sommerlicher noch.
Ja.
Ein Wildledermantel, den ich letztes Jahr die ganze Zeit, Saison vom Herbst, in der Garderobe hatte und gleich nie mehr angehatte. Ich dachte, ja, mit dem muss ich jetzt gerade abmarschieren. Vielleicht hat jemand Freude.
Ja, das sieht wirklich ganz gut aus. Also wirklich, der Mantel zu einer Jeans-Outfit ist der wirklich ganz hervorragend.
Also der hat das Gefühl, der ist schnell weg?
Der ist sicher schnell weg, ja. Weil das ist ein Schnäppchen.
Genau, wieso hat er jetzt nicht in Secondhand gebracht oder vielleicht noch etwas könntet lösen dafür?
Ja, ich finde es einfach eine sympathischste Idee hier zu Beromünster in nächster Umgebung. Ja, warum denn noch weit rumfahren? Und dann vergesse ich es wieder, dass ich dort noch etwas hatte. Ja. Da habe ich noch einen BH drin, der ist nie gedreht.
Ah, ah, BH, ah, BH nehmen wir nicht.
Das war nur ein Witzkauf. Nimm mir wieder mit, für so fest, das liegt faul.
Ich bin gerade noch gekommen.
Ja.
Wintergarderobe, Sommergarderobe, alles ist willkommen, außer die Unterwäsche. Für jedes Teil, das man bringt, gibt es einen Bon, den man gegen etwas, das eingeliefert wurde, eintauschen kann. Es gibt aber nicht mehr als 3 Bons pro Person für die eingelieferten Sachen. Bringt man selber nichts mit, kann man Bons für 5 Franken kaufen. So können trotzdem alle mitmachen. Es machen immer mehr Frauen, junge und ältere aus der Region, aber auch von weiter her mit. Und die meisten können am nächsten Tag auch wieder Sachen holen, sagen die Veranstalterinnen. Und schon wieder wird neue Ware angeliefert. Nicht nur die Frau, die die Ware liefert, ist eine alte Bekannte.
Das finde ich jetzt auch lässig, oder? Das Kleid, das haben wir bereits schon mal hier gehabt. Das ist ja eigentlich auch der Sinn davon. Jetzt ist das einfach eine Saison bei jemandem gesehen und jetzt bringt man es wieder.
Ist das Abendkleid?
Das ist eigentlich ein Oben- oder ein, so ein festliches Kleid, das gerade dazu noch einen Schal hat. Jetzt hier neu, glaube ich, oder ist der von Anfang an schon dabei gewesen?
Kette, glaube ich. Irgendwo ist noch eine Kette rum. Nein, das hier gehört noch dazu. Genau.
So hat er es geholt. Und wieso bringt er es jetzt wieder?
Also es ist, ich bringe es für meine Schwester. Sie hat das für ein Hochzeit gebraucht und jetzt hängt das halt im Schrank und es ist noch super schön und irgendjemand anderes kann es vielleicht brauchen.
Für Helen Baumeler hat so eine Kleidertauschparty etwas aus alten Zeiten, wo man statt kauft, tauscht hätte.
Also ja, wir machen das vielleicht ein bisschen wie früher. Da hat man ja auch der gebacken hat, hat halt sein Brot gegen seine neue Hose eingetauscht beim Schneider und der, der halt das Korn hatte, hat halt dann dafür beim Metzger ein Stück Fleisch bekommen. Also irgendwie mache ich mir jetzt ein bisschen so, ja.
Und weil das Organisationskomitee richtig im Tauschfieber ist, haben sie sich schon etwas Neues überlegt. Vielleicht machen sie nächstes Jahr einmal eine Tauschbörse mit Dekorationsmaterial oder Weihnachtsschmuck.
Das klingt doch nach einer perfekten Angelegenheit, eine gute Idee. Warum also nicht einmal ein paar Jeans oder ein T-Shirt gegen eine Jacke oder eine Handtasche eintauschen? Die Reportage von der Regula Zehnder haben wir gehört. Und unser Thema vom Herbst, das haben wir ja ausgedehnt auf die ganze Schweiz, auf Sie auch, die uns zuhören. Und wir wollen Herbsttraditionen, Herbstgeschichten, Herbsterfahrungen von Ihnen hören. Und angerufen hat uns von Gäst Maria Frener. Guten Morgen, Frau Frener. Sie haben, glaube ich, etwas aus der Jugendzeit, gell?
Ja, als ich das gehört habe, heute Morgen wegen dem Herbst, ist mir das richtig wieder eingefahren. Der Herbst war für mich die schönste Jahreszeit, weil wir haben so viel müssen helfen daheim auf dem Bauernhof. Da hat man müssen heuen, ernten, die Frucht tun. Und im Herbst war dann alles vorbei gewesen. Und dann hat man können so Zwetschgen, reife Zwetschgen auflesen oder Äpfel zusammenlesen. Und dann haben wir Amateure, den Nachbauern, ein Körbchen vollbringen. Und meistens haben wir dann eben einen 50 oder einen Franken bekommen. Und dann haben wir das Geld dort behalten für uns. Und dann sind wir mit dem Geld am Jahrmarkt auf Wilien. Und da haben wir dann auch richtig genossen. Und dann meistens haben wir dann noch einmal Ritschel gefahren und haben dann noch ein Säckchen Magenbrot eingebracht.
Biberfladen Magenbrot, sie. Ja, herrlich.
Eine herrliche Erinnerung ist da einfach Herbst, ja.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mit uns die Erinnerung geteilt haben. Danke, Frau Frener. Schönen Tag.
Adios,
merci vielmals. Man kann uns weiter erreichen und erzählen sättige Geschichten von früher oder auch aktuelles Traditionen, Familienritual, die mit dem Herbst etwas zu tun haben. Vielleicht basteln sie Sachen. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Aus Kastanien haben wir so Viecher gemacht, so Tierli etc. Wobei meine sind immer zusammengefallen nach einer halben Stunde. Also 0848 440 222. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden bei uns oder studio@drs1.ch. Und als nächstes, in ein paar Minuten, geht es um den heissen Lohnherbst. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ein geflügeltes Wort. Beim heissen Lohnherbst geht es um knallharte Verhandlungen. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will.
just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had, and all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all.
Viertel vor 10 Uhr, an dem Freitag, den Treffpunkt haben sie eingestellt auf der RS1, der heisse Lohnherbst. Das ist die Zeit, wo um den Lohn gestritten, gerungen wird, wo sich Vertreter von den Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Verhandlungstisch treffen, aber immer hinter verschlossenen Türen. Wir machen die jetzt, die Türen, einen Spalt breit auf und güchseln rein in so einen Verhandlungssaal oder Raum. Ich konnte nämlich mit dem André Dagé, SP-Nationalrat, reden, der noch bis vor 2 Jahren in der Geschäftsleitung der grössten Gewerkschaft gesessen ist, UNIA, und er weiss, wie hinter diesen verschlossenen Türen verhandelt wird. Und er hat mir am Telefon erzählt, dass es meistens zig Verhandlungsrunden gäbe, bis man sich dann bei so einer Verhandlungsrunde, Lohnverhandlungsrunde findet. Und auf meine Frage, ob es bei diesen Verhandlungen dann amigs laut werde und man sich gegenseitig anschreie, hat er gesagt, in diesen Verhandlungen gäbe es einerseits
sehr ruhige Gespräche, man macht einen vernünftigen Vorschlag, der Arbeitgeber steigt erstaunlicherweise auf den Vorschlag ein, sagt, ja, wir müssen es noch etwas anders machen, nicht? Der kann das sehr harmonisch verlaufen und in 2 Stunden ist so eine Verhandlung vorbei. Dann gibt es zum Teil Verhandlungen, wie ich es erlebt habe, in verschiedensten Branchen und Betrieben, wo man klipp und klare Forderungen stellt. Und nachher, sobald man zusammen am Tisch hockt, eröffnet der Arbeitgeber die Runde und sagt, sie haben das in ihrer Geschäftsleitung diskutiert, das tügen sie anbieten, Schluss, fertig und nichts anderes. Punkt.
Kein Kompromiss, nichts.
Ja, und das heisst natürlich, es gibt natürlich nicht die Situation, wo man dann schon manchmal viel lauter wird oder sehr laut wird, das ich will das auch nicht endlich Betriebe nennen, aber wo zum Teil Pico her zu und her geht, wo ich sage, geht es eigentlich noch? Ihr sagt, wir sollen euch Vorschläge machen, wenn wir jetzt hineinkommen an die Verhandlungsrunde, die uns quasi abspeisen mit sagen, das ist das, was wir beschlossen haben, Schluss, mehr gibt es nicht, Punkt, fertig. Und dann fällt natürlich, nein, das ist schon sehr laut, nicht? Und weil der Arbeitgeber sagt, er lässt da nichts vormachen und so. Und dann, was natürlich nein, in den Verhandlungen passiert ist, man muss permanent immer wieder unterbrechen, indem man sich dann die Arbeitnehmerseite, Gewerkschaftsseite, weil ich mit den zuständigen Personalkommissionen zusammensitzt und sagt, was machen wir jetzt aus diesem Angebot nicht. Und die Arbeitgeber ziehen sich zurück und verhandeln. Und dann kommt man wieder zusammen und sagt, also wir haben das nochmal diskutiert, folgenden Vorschlag, sie machen folgenden Vorschlag. Und dann sieht man, nein, man kommt nicht weiter auf diesem Weg. Und je nachdem kann das dazu führen, dass das unterbrochen wird, die Verhandlung. Und man sagt, wir nehmen es in einer Woche wieder auf oder in zwei Wochen.
Was ist, Herr Dagen, wenn es nicht gelingt, so einen Kompromiss, wenn, in welchem Zeitraum oder in welchem Punkt von so einer Verhandlung bringt man die Streikdrohung ins Spiel oder Aktionstage, wie man auch sagt?
Es kommt nicht so wieder sehr stark auf die Branchen ab, wo man verhandelt. Weil wir haben ja in den Branchen, wo wir in der Regel Verhandlungen führen, das sind dort, wo wir auch Gesamtarbeitsverträge haben. Die Gesamtarbeitsverträge regeln natürlich auch, wie laufen die Lohnverhandlungen. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel schweizerische Maschinenindustrie. Dort sind es Personalkommissionen in Betrieben, die verhandeln. Wenn die nicht zum Ergebnis führen, also sich die Personalkommission und die Geschäftsleitung vom Betrieb nicht einigen kann, dann kann die Personalkommission sagen, dann mandatieren wir Gewerkschaft Unia, die Verhandlungen anstelle von der Personalkommission mit der Geschäftsleitung zu führen. Also es gibt die zweite Stufe. Mhm. Führt das nicht zum definitiven Erfolg, dann besteht die Möglichkeit, das ist ja so im GAV vorgesehen, dass man sagt, ja gut, dort tun wir ein Schiedsgericht einsetzen, wo halt entscheidet darüber. Wenn wir uns nicht einigen können, das ist quasi die dritte Stufe, und dann muss halt wieder das Schiedsgericht eingesetzt, wo nachher der Entscheid fällt anstelle von der Verhandlungsparteien und zum Schluss kommt. Da muss ich sagen, in der Regel haben wir dort immer ein bisschen gewonnen, wenn wir ein Schiedsgericht einberufen. Dann gibt's die zweite, sagen wir, Branchen wie das Bauhauptgewerbe, wo die Gewerkschaft Unia und Sina, wo die Gewerkschaften direkt verhandeln mit dem Baumeisterverband. Und war bekanntlich nicht ganz konfliktfrei. Ja, wenn Baumeister nicht bereit sind, nur im geringsten irgendwo auf die Forderungen von der Gewerkschaften einzutreten, und das hat ja schon gegeben, bekanntlich in der Vergangenheit, ja, da gibt es den Punkt, wo man sagt, also wenn Baumeister nicht bereit sind, nur einen Cent über den Teuerungsausgleich zu gewährleisten, obwohl die Bauwirtschaft boomt oder obwohl die Produktivität massiv zugenommen hat, obwohl ein Lohnrückstand besteht, dann kommen natürlich die Drohungen, ja, wenn wir miteinander nicht handelseinig werden, muss man unter Umständen zu Aktionen greifen, bis zu Arbeitskampf, und das hat es ja gegeben. Also ich erinnere mich, 2006 hat es so eine Situation gegeben, wo man erst, wo quasi die Gewerkschaft Unia mit der Gewerkschaft Sina Kampfbereitschaft gezeigt hat, erst dann die Baumeister bereit waren, an Verhandlungstisch zurückzukommen und sagen, gut, wir sind bereit, über andere Ergebnisse zu verhandeln.
Also es hat den Druck quasi gebraucht. Jetzt nimmt mich noch etwas Wunder, Herr Dagen, wie ehrlich muss man solche Verhandlungen führen? Oder ist es vor allem Taktik? Ist es ein Pokerspiel?
Also, ich habe noch nie Arbeitgeber oder Branchenverbände auf Arbeitgeberseite kennengelernt, die quasi die Karten voll auf den Tisch legen, sondern die jammern ja mal zuerst. Und sagen, also wenn ihr höhere Forderungen macht, dann gibt das einen enormen Druck. Und wenn der enorme Druck gross ist, dann sind wir nicht mehr gleich wettbewerbsfähig und dann riskiert er am Schluss, dass noch Arbeitsplätze abgebaut werden. Also man ist immer in Lohnverhandlungen, auch in anderen, wenn es um Arbeitsbedingungen geht oder um Arbeitszeit, ist man immer eine Situation, dass die Arbeitgeber natürlich immer geltend macht, ja, es liegt nicht drinnen und so, die können nicht so verrückte Forderungen stellen, nicht? Und wir rechnen einfach nach und sagen, was ist die Teuerung, wie ist das Produktivitätswachstum, wie ist die Lohnentwicklung in den letzten Jahren. Und wir vergleichen auch noch mit den Managerlöhnen noch gerade, wie sich die entwickelt haben. Und dann können wir mit unserer Forderung, also es ist quasi auf dem Gleichstand, das gibt es in der Regel nicht. Mhm. Aber vielleicht ein kleines Beispiel. Also früher haben mir Kollegen gesagt, in den besten Jahren von der Hochkonjunktur, vor 20 Jahren oder so, hat sogar scheinbar Situationen gegeben, wo die Gewerkschaften grosse Forderungen in Bezug auf Lohnerhöhung, auch bei höheren Teuerungsraten gleichzeitig, und wo manchmal die Arbeitgeber sogar gekommen und gesagt hat, ja, wir bieten noch etwas mehr, als die gefordert haben, aber das ist also Vergangenheit, das hat es vielleicht in den 60er Jahren gegeben, in den Boomjahren nicht und so, aber heute muss jeder Franken muss erkämpft sein, das ist ja so.
Wenn ich Sie jetzt frage, nach den langen Jahren, wo Sie Verhandlungen geführt haben, dort mit dabei waren, sind das Highlight, was würden Sie da sagen?
Ja gut, ich meine, wir erinnern, es ist ja manchmal ein bisschen, Also, es hat ja auch viel mit Temperament. Ich kann mich erinnern, als ich mit den schweizerischen Bierbrauern zuerst mal verhandelt habe, da haben sie uns vorgerechnet, wieso die Lohnforderungen so sind und das Reglement das so und so vorgesehen, Lohnanpassung. Und ich habe das genau angeschaut und nachher gelesen vor der Verhandlung und gewusst, das ist so, stimmt so nicht, was sie uns das erzählen. Und dann habe ich halt das denen offen gesagt, hört, also ich bin erstaunt darüber, dass ihr nicht mal euer eigenes Lohnreglement kennt. Und das war ein derartiger Affront gewesen, dass wir müssen innerhalb von einer halben Stunde die Verhandlungen abbrechen mit den Bierbrauern, weil die sind derart beleidigt waren, dass ich quasi als erstmalige Verhandlerin sage, ich kenne den Vertrag besser als sie, dass wir unterbrochen haben. Und dort tut man eine Pause, die 14 Tage einschalten, hat einen neuen Termin gesucht. Und haben versucht, in den 14 Tagen da wieder ein bisschen wieder den Boden zu präparieren für die nächste Verhandlungsrunde. Und am Schluss ist das eine sehr gute Lohnverhandlung geworden. Und dabei gegeben, sie so zufrieden gewesen am Schluss, dass wir uns wieder gefunden haben, dass sie Freude haben, dass sie sogar mit uns noch anstossen können nach dem Ende dieser Lohnverhandlung. Also es zeigt, Lohnverhandlungen, es ist manchmal sehr schwierig und manchmal sehr hart, aber es hat doch etwas mit der psychologischen Situation zu tun.
Der heisse Lohnherbst, ein Blick im Verhandlungszimmer, wo Gewerkschaft und Arbeitgeber um den Lohn kämpfen, mit dem André Daguet. Er ist ehemaliger Gewerkschafter und ist in der UNIA, die grösste Gewerkschaft von der Schweiz, bis vor 2 Jahren gewesen. SP-Nationalrat. Nächste Stunde. Es geht ja bei uns um den Herbst. Den Herbst als Jahreszeit. Was dort alles läuft und geht, haben wir zwei Sachen, die wir Ihnen noch möchten zeigen. Das eine ist, was es braucht, bis man eine neue Traubensorte kreiert hat und wie aus dieser neuen Traubensorte dann auch Wein entsteht. Und wir haben auch noch etwas zu dem wunderschönen Stichwort Indian Summer. Freitag auf der RS1 mit dem Herbst-Treffpunkt. Und zum Herbst gehören ja auch Trauben, gehört das Wümmen, gehört das Kältere. Und wenn dann der Wein im Fass war, gereift hat und in die Flaschen abgefüllt worden ist, kann man ihn kaufen und so bei einem wunderbaren Essen. Setzt man ihn an, den Zapfenzieher, und kann dann den Wein in vielleicht geschliffene Kristallgläser gütern lassen. Und dann nachher geniessen. Wir wollen in unserem Herbsttreffpunkt als nächstes wissen, wie man neue Traubensorten züchtet und warum es dann eigentlich bis zu 18 Jahre dauert, 18 Jahre, bis man so eine neue Trauben-Rebensorte einem Winzer geben kann.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation,
I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Fool's Garden, Lemon Tree, und von den Zitronen gehen wir jetzt zu den Trauben. Es gibt in ganz vielen Schweizer Dörfern einen Weinberg, wo die Bevölkerung beim Wimmet, beim Traubenlesen dabei ist und dann Weinflaschen mit dem Etikett vom Dorf zu kaufen gibt. Jetzt im Herbst geht es ja wieder los mit dem Wimmet. Wir wollen Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, erklären, wie man neue Traubensorten züchtet. Das macht man nämlich. Und wie lang der Weg ist, bis eine neue Traubensorte dann auch in einem Rebberg abpflanzt wird. Ich begrüsse herzlich bei uns den Olivier Vichet von Agroscope. Guten Morgen, Herr Vichet.
Grüezi, Wal.
Noch schnell für die, die das nicht wissen. Agroscope, das sind 5 eidgenössische landwirtschaftliche Forschungsanstalten. Sie sind der Chef vom Departement, unter anderem, wo es auch um Weinbau und Önologie geht.
Richtig.
Ja, Herr Vichet, Sie sind ja selber von der Familie geprägt. Grossvater war Winzer und auch Sie haben eine Winzerlehre gemacht vor dem Studium. Was war das für eine Zeit gewesen? Ganz kurz, schnell, wenn wir zurückschauen.
Ja, das ist hervorragend gewesen, natürlich. Dann hat man mindestens Zeit verbracht im Rebberg, was heute natürlich weniger der Fall ist, weil man mehr im Büro hockt. Aber es ist eine hervorragende Erinnerung an diese Zeit, muss ich sagen.
Und hilft Ihnen sicher auch Ihrer Arbeit, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, natürlich. Also da ist man jeden Tag verbunden mit diesen Pflanzen und hauptsächlich mit ihren Reben. Das ist ganz etwas Besonderes.
Die emotionale Verknüpfung zwischen der Vergangenheit und dem, was Sie heute machen als Wissenschaftler. Wir wollen ja über das reden, wenn man eine neue Traubensorte kreiert, dann macht, dann braucht man Samen von 2 älteren Reben. Wie wählen Sie die dann aus? Was ist die Entscheidung von dieser und von dieser Rebe nicht mehr?
Also es ist im Moment das Hauptziel bei uns sind Resistenz gegen Falsch und echten Mautau. Das sind natürlich die wichtigsten Pilzkrankheiten, wo der Teufelskreis von den Spritzungen, Sie wissen ja, wie negativ das immer empfunden wird und wir wollen weg von dem und zu echten Bio-Reben kommen. Und das ist das Hauptziel, dass man da die Partner sucht. Es gibt in den wilden Reben effektiv Reben Sorten, die Resistenz zeigen und die tut man einkreuzen in uns eine Vitis vinifera, also die Trauben, die man eigentlich gerne hat zum Weinmachen.
Das heisst, Sie haben gar nicht, wenn Sie eine neue Sorte kreieren, den Geschmack vom eventuell Wein, den man daraus macht, im Kopf, sondern es geht um die Resistenz, das ist die wichtige Geschichte.
Ja, zuerst einmal ist das, aber natürlich, sobald man die ersten Trauben hat, wird auch gekältert. Wir machen Mikrovinifikationen vom Liter bis 10 Liter und sobald wie möglich tut man auch schon entscheiden, wenn der Geschmack nicht das entspricht, was man will. Trotz Resistenz werden die natürlich auch nicht behalten.
Ich weiss, dass ihr das mit Mehltau infiziert, wenn ihr 2 Sorten miteinander gekreuzt habt und dann die ersten Blätter kommen. Ist das dann eben zum Schauen, dass die Resistenz dann nachher gegeben ist gegen den Mehltau, den man nicht gerne hat?
Jawohl, das ist extrem wichtig. Also das gibt eine erste Sortierung, wo man praktisch 95% von den Sämli dann schon wieder wegwirft. Und dann haben wir jetzt neuestens biochemische Tests, also mit den natürlichen Abwehrmechanismen von der Rebe entwickelt bei uns, wo man messen kann. Also es sind Messwerte, wo man chemische Apparate kann messen kann und das gibt uns eine zuversichtliche Selektion.
Also ich mache dann die Selektion und dann wird es weiter kultiviert und so ab dem 3., 4. Jahr kann man dann das erste Mal, Sie haben es vorher gesagt, so eine neue Sorte Wein machen, vielleicht in einem kleinen. Wie viel Reben braucht es denn da dazu mindestens?
Also die eine einzige Pflanze längert uns schon, um mindestens können eben einen Liter Wein oder einen halben Liter, zumindestens können entscheiden, ob es die Fehlnoten hätten von den amerikanischen respektive von den anderen Sorten, die man eingekreuzt hat, weil die haben meistens eben negative Geschmacksnoten.
Sind Sie denn der, Herr Vichet, der dann das auch testet, so ein einziges Weinfläschchen, das es aus einem Rebstock gibt?
Ganz genau, es ist eine sehr wichtige Tätigkeit bei Agroscope, die Degustation. Wir degustieren tausende von Sorten von Wein im Jahr und das ist natürlich eine freundliche Gelegenheit, sich auch direkt mit der Materie zu befassen.
Ein super Job haben Sie. Sie können professionell trinken, natürlich nur in kleinen Massen, das ist ja klar.
Nicht trinken, spucken.
Spucken, genau. Also die Reben, die dann den Test überstanden haben, wenn sie so einen Versuch gemacht haben mit der Weinflasche, die kommen dann auch noch auf Deutschland. Was passiert denn dort?
Also es ist so, es ist nicht nur Deutschland, es ist in ganz Europa ein Prozess, wo man muss die Konformität der Neuigkeit überprüfen lassen von sogenannten anerkannten Instituten. Und im Moment ist effektiv die erste Sorte bei uns in Deutschland, bei den Kollegen. Und die wird in ganz grosse Sammlungen verglichen, molekulargenetisch bestimmt, damit man sicher ist, dass es sich um effektive neue Sorten handelt. Weil es hätte ja können sein, dass es eine reine Mutation ist von einer normalen Sorte, die man hat. Und das wird dort in dieser THS-Prüfung kontrolliert.
Und dann kommt es zurück wieder zu uns. Ja. Und bis es dann tatsächlich von euch eine neue Traubensorte, eine neue Rebensorte zu einem Winzer gegeben werden kann, dauert es bis zu 18 Jahren.
Jawohl, 18 bis 20 Jahre, das ist etwa die Zeitspanne, die man zählt, um eine neue Sorte sogenannt auf den Markt zu bringen oder zur Verfügung zu stellen für die Praxis. Jawohl.
Und ist es schon vorgekommen, dass nach so einer ganz langen Testreihe, wo alles okay war, wo es auch zurückgekommen ist mit dem Label, was Sie vorher gesagt haben, dass man dann am Schluss doch gefunden hat, nein, man kann nicht, man kann keinen guten Wein aus dieser neuen Rebensorte machen?
Also bis jetzt nicht, weil wir machen natürlich sehr erweiterte Versuche in allen unseren Versuchsbetrieben. Wir haben ja Agroscope besitzt in der ganzen Schweiz Versuchsparzellen, im Wallis, im Tessin, in Wädenswil, Stefa und auch in Jean-Jean, da am Genfersee. Und wir machen ausführliche Tests, aber auch mit Winzer. Ab dem, sagen wir mal, 10. Jahr in diesem Züchtungsprozess gelangt man auch zu Winzer. Wir haben auch schon die Meinung von diesen Winzer eingebaut und sie haben zum Teil auch schon mit diesen Sorten zusammengeschafft. Wir wollen wissen, wie es in der Praxis aussieht mit diesen neuen Sorten zuerst. Es ist alles natürlich unter Vertrag mit uns und konfidenziell handgehabt, aber es ist für uns ausschlaggebend und aus dem Grund ist die Gefahr, dass man dann am Ende von diesen 20 Jahren die Sorten nicht rauslässt, ist praktisch null.
Ah, ist praktisch null. Wie viele neue so Sorten haben Sie da schon kreiert?
Also wir haben etwa, sagen wir mal, jetzt 8 sicher, also Gamma Regara Noir, Dioli Noir, Carmi Noir, also die Namenlisten sind relativ lang. Leider weiss der Schweizer Bürger, wenn er so Sorten degustiert, nicht unbedingt, dass es von uns kommt, aber das ist alles in der Schweiz gemacht worden. Und Galotta wäre auch noch eine und Doral Charmant. Also es gibt sicher fast 10 sogar, jetzt bin ich fast so weit, wo schon in der Praxis gepflanzt werden.
Sie trinken dann selber all die Sorten, die Sie aufgezählt haben?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Im Schweizer Weinbau dann die ganz besondere, die besondere Eigenschaft von der Originalität. Es ist, glaube ich, weltweit sogar, es ist fast beneidet von den Kollegen, wenn man schaut in der AOC in Frankreich, im Beaujolais, 80.000 Hektar Reben dürfen wir nur gerne pflanzen. Und das ist himmeltraurig für einen Konsumenten.
Das stimmt eigentlich, da haben Sie recht. Olivier Wiege, danke vielmals.
Bitte?
Und weiterhin viel Freude an Ihrem Beruf. Ich glaube, das haben Sie.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Merci
Ihnen
noch.
Mal.
Olivier Wiege von Agroscope, der uns erklärt hat, wie man neue Rebsorten, neue Traubensorten kreiert und dann den Wein daraus macht. Als nächstes haben wir bei uns, in unserem Herbstpopuri im Treffpunkt heute, eine jüdische Tradition. Es geht nämlich um das Laubhüttenfest.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. From you.
can always find someone to say they sympathize. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I
Herbst. Das ist unser Treffpunktthema heute Morgen. Wir haben über das Herbstwetter geredet. Der Wetterschmöcker aus dem Muttatal hat seine Vermutungen zusammen mit dem Jürg Zock von SF Meteo auf den Tisch gelegt. Dann haben wir vorher gerade über das Kreieren von neuen Trauben, Rebsorten geredet. Und wir haben immer wieder Hörerinnen und Hörer, die wir aufschalten und herzlich begrüssen bei uns, die ihre Herbstgeschichte oder ihre Traditionen, die mit dem Herbst etwas zu tun haben, erzählen. Und jetzt begrüsse ich ganz herzlich bei uns Flora Unger. Guten Morgen, Frau Unger.
Guten Tag, Herr Scherer.
Bei Ihnen geht es um eine jüdische Tradition, die im Herbst stattfindet.
Ja.
Das Laubhüttenfest.
Ja.
Und in Ihrem Garten steht eine Laubhütte?
Ja, im Garten von meinem Sohn.
Mhm.
Ich bin schon 82 und ich habe damals, wo meine Kinder aufgewachsen sind, noch nicht die Möglichkeit gehabt, so eine Laubhütte zu kaufen und so viel Aufwand zu betreiben. Aber mein Sohn hat immer eine grosse Freude daran. Man geht mit den Kindern in die Laubhütte. Und jetzt hat er als erstes hat er eine eigene Laubhütte gekauft und hat 4 Kinder. Und jetzt tun wir dort rein feiern, wenn das Wetter das erlaubt.
Wie sieht denn die Laubhütte aus? Also ich stelle mir die jetzt vor, ja, gemacht aus Blättern.
Ja, es gibt da ganz gewisse Vorschriften, die ich jetzt nicht so genau kenne. Aber wenn jemand Interesse hat, kann er noch nähere Angaben haben. Sie muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Sie muss zum Beispiel den freien Himmel ermöglichen zu sehen.
Mhm.
Wenn man drin sitzt, muss man können den Sternenhimmel sehen. Man sitzt hauptsächlich am Abend drin und dann tut man Essen drin. Und die religiösen Juden müssen sogar da drinnen schlafen.
Aha.
Wenn es einigermaßen, also sie tun dann oben überdecken mit Plastik, wenn es regnet, und tun immer drinnen schlafen, eine ganze Woche lang.
Wow. Und was ist denn die Idee dahinter? Warum macht man das?
Warum macht man das? Das ist in Erinnerung an Auszug aus Ägypten,
mhm,
wo die Juden haben müssen in das heilige Land wandern, haben sie müssen durch die Wüste wandern und haben unter ganz primitiven Verhältnissen in Hütten müssen, also in Zelt, haben sie dann gelebt. Und dort war natürlich ein anderes Klima gewesen und haben sie dann eben während der ganzen Wanderung in diesen Hütten gelebt und mit sehr wenig müssen auskommen. Und das ist immer heute noch von allen Juden in der ganzen Welt, ist die Erinnerung, das Laubhüttenfest an die Zeit. Es ist aber auch gleichzeitig ein Erntedankfest. Mhm. Man tut dann in dieser Laubhütte, tut man am, oben am Dach schöne Früchte aufhängen, wenn es möglich ist, aus dem Heiligen Land. Auch Trauben, wie jetzt vorhin erwähnt worden ist. Und dann auch die Granatöpfel oder andere, einfach die Feigen oder was man kann finden aus dem Heiligen Land. Das wäre am allerbesten, damit man eben die Erinnerungen wachhaltet an die Zeiten, wo wir das Land dann bekommen haben. Mhm. Also die religiösen Juden sagen eben, Gott hat die Juden von Ägypten geführt in das Land, in das Heilige Land, sagen die Juden heute noch.
Wenn man mit den Kindern dort drin ist, Sie haben das vorher ja gesagt, man nimmt ja. Die dort mit rein. Muss man da ruhig, andächtig, still sein? Oder ist das ein Käferfest, weil alle in einem Raum sind, Laubhütte, Himmel sieht man etc.? Was ist das für eine Atmosphäre?
Ja. Das ist für die Kinder zuerst einmal eine grosse Freude, wenn man die bauen tut, wenn man sie schmücken tut. Mhm. Man muss sie aufstellen. Sie ist aus Holzbrettern. Auf einem Balkon oder auf einem Dach oder in einem Garten oder in einem Hof aussen. Sie muss einfach im Freien sein, außerhalb der normalen Wohnräume.
Für aussen in der Natur, klar.
Ja, in der Natur. Und dann tun der Vater und die Mutter tun die aufstellen und die Kinder, oder wenn sie grössere sind, können sie es schon allein. Das ist sehr wichtig, dass man sie schön schmücken. Mhm. Und die kleinen Kinder bei mir, die noch in den Kindergarten gehen, die haben jetzt schon im Kindergarten Bilder gemalt und alles tut man dann aufhängen in dieser Laubhütte und tut sie möglichst schön, das ist dann der Stolz der Kinder, dass man sie schön schmücken tut.
Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich. Habe ich nicht gewusst, dass es das gibt, einen Haufen, die uns zuhören, ganz sicher auch nicht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Heute ist der letzte Tag
von dem Laubhüttenfest. Und Sie sind auch drin gewesen jetzt in dem Fall?
Ich bin eben gerade im Begriff gewesen zu gehen, als ich Ihre Sendung gehört habe.
Und dann gefunden, Sie erzählen uns das noch schnell.
Ja, jetzt
und
habe das ich gedacht, jetzt für Ihre Tochter, es gibt Leute, die da Interesse haben dafür. Weil wahrscheinlich ist auch Jesus damals dabei gewesen, wo das gefeiert worden ist. Denn Jesus war ja auch ein Jude gewesen.
Er ist für alle, die daran glauben, der Gott. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben.
Ja,
merci vielmals, Frau Unger.
Danke.
Das Laubhüttenfest, eine jüdische Tradition, wunderbar. Martina Schneider, wir haben auch Mails bekommen von Leuten, die uns geschrieben haben. Oder es haben uns noch andere angerufen, die andere Herbsttraditionen, Geschichten zu erzählen haben.
Passt gerade, weil Frau Unger hat ja gesagt, Erntedankfest ist es auch, das Laubhüttenfest. Und auch die Lenzia Raven hat uns geschrieben aus der Innerschweiz. Und sie sagt, sie tag jedes Jahr eigentlich ein heidnisches Fest feiern, an Herbst, Tag und Nacht gleiche. Das ist das Erntedankfest, das sie feiern. Und dann gehen sie voraus, machen Feuer und dann die Strohmänner verbrennen. Sie haben Obst verarbeitet und dann alte Lieder singen. Und das voraus auf vernebelten Herbsttag im Wald. Also, das ist ein richtiges Naturerlebnis. Das haben wir da aus der Innerschweiz gehört. Und, wo es noch so ein bisschen Kulinarische reingeht, da ist ein Mail von Ursula Peter aus Dürnten. Und sie sagt, sie sei den Herbst jetzt im schönen Tessin gewesen, in Brusino auf dem Monte San Giorgio. Und sie sagen, go wandern. Und sie sagen, im Kastanienwald gewesen, go Maroni sammeln. Und sie haben wirklich schon lange nicht mehr so einen schönen Wald gesehen und sie haben beschlossen, sie gehen jeden Herbst in Zukunft ins Tessin wandern.
Go Maroni sammeln und wandern. Und das passt jetzt eigentlich gerade zu der Frau Gertsch. Guten Morgen, Frau Gertsch.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Gell, Sie haben doch ein Erlebnis auch im Zusammenhang mit den Kastanien.
Das ist jetzt ganz lustig. Also wir sind eben immer im Herbst in die Ferien. Hat unser Vater ein altes Haus in Brusino.
Auch in Brusino?
Ja, gemietet und wir sind eben auch immer auf der St. George. Das war aber ein riesiger Tippel. Aber sehr schön im Herbst hat es dort die wild wachsenden Alpenfeilchen, also die kleinen Zicklämmchen mit diesen schönen Blättern. Also das ist auch schon etwas gewesen, was mich jetzt wieder in den Sinn kommt. Nach ihrer Herbstsendung ist mir alles in den Sinn gekommen. Dann haben wir natürlich auch wie verrückt müssen Maroni sammeln und dann die jetzt Abend in der Küche ausbreiten. Und dann sind die ersten Würmer am Morgen schon vor gewesen. Dann hat man jede Maroni in die Hand nehmen, anschauen, hat es ein Loch. Und dann haben sie alle in einen grossen Küssebezug gefüllt. Und einmal hat unser Vater dann die Idee gehabt, so, also jetzt nehmen wir die prall gefüllten Küssesäcke, mein Bruder und ich, und stehen da am See und ich mache tolle Fotos und das gibt dann unser Glückwunschkärtchen für das neue Jahr.
Ah,
und das hat dann so ein schönes Bild gegeben. Ich mag mich gut erinnern, ich war etwa 8, 9 gewesen. Und ich habe die ersten Kakibäume erlebt im Tessin. Und da haben wir dann dürfen den Baum plündern, die wunderbaren orange-gelben Früchte. Und mit diesen feinen, samtigen Steinen. Also der Herbst ist für mich eben das Erlebnis vom Tessin, dass man nicht hingeht und Maroni sammelt. Und ich habe noch heute gemacht, das am allerliebsten. Und die schönen Wälder, wie die Dame vorher gesagt hat, es ist einfach der. Und dann hat man etwa noch einen gelb-schwarzen Salamander gefunden. Das hat es dort auch gehabt und den ein bisschen beobachtet.
Es kommt Ihnen laufend wieder etwas in den Sinn, gell?
So Frage ist es. Es ist nicht
spektakulär. Es ist schön. Es sind so Bilder, die man dann plötzlich wieder hat. Und es ist doch wunderbar, wenn eine Sendung eine Reise in die eigene Vergangenheit kann bedeuten. Jetzt darf ich Sie bitten, uns weiter zuzuhören, weil als nächstes haben wir im Treffpunkt jemanden, der vom Indian Summer erzählt.
Ja.
Das müssen Sie sich anhören. Also,
dass ich dann
zuerst
auf Indien gehe?
Nein, nicht auf Indien. Der Indian Summer, der findet in Nordamerika statt und Kanada. Und das ist ein ganz spezielles Erlebnis. Also, Sie wissen es nicht einmal, umso besser. Können Sie gespannt sein darauf, was jetzt kommt. Danke, also, Frau Gertsch.
Danke für den Anruf.
Schönen gerne. Tag. Ade,
merci.
Quando arriva. L'amore arriverà, nessuno sa da dove, quanto si fermerà. Quando non l'aspettavi, non ci speravi più. Ecco che arriva, l'amore scende giù. E quando arriva, l'amore arriverà. Non sai con quale forma e cosa porterà. Chissà con quali passi e che profumo avrà, ma quando arriva, si riconoscerà, sentirai battere forte il cuore, basterà una canzone a farti scoppiare in lacrime e poi un giorno. E quando arriva, l'amore arriverà. Per ogni fiore nato, un altro appassirà. L'amore lascia il segno, ovunque passerà. Per ogni primo bacio, una lacrima cadrà. Sentirai battere forte il cuore, basterà una canzone a far scoppiare in lacrime e poi un giorno come è venuto prende tutto e se ne va, ma dopo arriva l'amore tornerà. Che nostalgia, tutti gli amori andati via, ognuno è un verso della mia poesia. L'amore è una cosa straordinaria.
Arriva. jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Dassin, l'été indien oder Indian Summer. Um das geht es nämlich in diesem Lied und um das geht es jetzt auch in den nächsten paar Minuten. Wir kennen es unter dem Begriff Alt-Weibersommer. In den USA oder auch in Teilen von Kanada ist es aber der Indian Summer. Haben Sie sicher auch schon mal gehört. Und wir kennen den Schweizer, der Indian Summer seit 12 Jahren erlebt. Markus Pfeiffer heisst, er lebt in Virginia. Das ist ein Staat an der Ostküste von der USA, gerade etwa so in der Mitte von der USA. Er ist ausgewandert dorthin, arbeitet an der Universität in der digitalen Medienkommunikation und wegen der Zeitverschiebung habe ich schon mit ihm geredet und als erstes von ihm wollen wissen, wie dem Gespräch, ob man sich zu Virginia dann auf den Herbst freut.
Ja, bei uns ist es so, weil wir haben relativ heissen Sommer und auch hohe Luftfeuchtigkeit. Und so ist eigentlich der Herbst für mich und für uns eigentlich eine willkommene Jahreszeit. Es kühlt dann ein bisschen ab Und es ist eine längere Schönwetterperiode, also Anfang September bis etwa Ende November, wo einfach ausgeprägt ist durch wirklich schöne, milde Herbsttage und von dort her einfach eine gute Abwechslung ist, eine Abkühlung von diesen von der heissen Sommerzeit, die wir eigentlich normalerweise erleben.
Bei uns ist es nämlich so um null, Herr Pfeiffer. Was haben denn ihr für Temperaturen in dieser Zeit, September bis November?
Also durchschnittlich so 17, 18 bis etwa 25 Grad täglich. In der Nacht wird es dann auch kühler, vielleicht 10. Aber durch den Tag durch ist es wirklich sehr angenehm und vor allem auch wieder so eine hohe Luftfeuchtigkeit und das genießen wir eigentlich sehr.
Jetzt, Markus Pfeiffer, gibt es ja den berühmten Indien-Sommer und das muss ein wunderschönes Naturspektakel sein, wenn wir es dann schon mal erlebt haben. Und Sie gehen mit Ihrer Familie, glaube ich, jeweils einmal in einen Nationalpark. Beschreiben Sie uns doch mal, was passiert während dem Indien-Sommer in der Natur?
Ja, das ist also sehr bekannt und beliebt da als so ein Herbst-Ausflugsthema und Ausflugsziel. Bei uns, wir wohnen ja mehr am südlichen Teil, wo der Indien-Sommer stattfindet. Und dann machen wir eigentlich so jeden Herbst, so Mitte, Ende Oktober, machen wir einen Ausflug in den Shenandoah Nationalpark. Der liegt da zwischen West Virginia und dem Bundesstaat Virginia, etwa 3,5 Stunden für uns. Und das ist dann eigentlich ein sehr schönes Familienausflugsziel, wo man dann die ganze Herbstwälderveränderung, die Blätterfarbveränderung, also in voller Pracht und voller Farbenreichtum kann erleben. Es ist also wirklich ganz eindrücklich, wenn man das so sieht, die riesigen Wälder, die sich über Kilometer und Kilometer raus dehnen und dann einfach die verschiedenen Gelb und Orange und roten Farben. Das ist wirklich also ein ganz schönes, also ein wunderschönes Naturschauspiel. Mhm. Und die Perta, der Shenandoah, der tut auch auf einer Internetseite, tut dann auch veröffentlichen, jede Woche, wie sich eigentlich die Farbveränderung schon vorgezogen hat, damit dann die Farbe die Herbstfristen ungefähr wissen, wenn es so am Höhepunkt liegt und wenn es am besten ist, dort hinzugehen. Und auch wir verfolgen das. Ich habe jetzt gerade die Vorbereitung von dem Gespräch habe ich da geschaut. Also jetzt haben sie gerade geschrieben, dass etwa 20% der Blätter sich schon verändert haben. Also von dort her ist es doch noch ein paar Wochen zu früh, für uns jetzt den Ausflug zu machen.
Aber Sie freuen sich darauf, das merkt man wunderschön, kann man sich vorstellen, wie Sie das beschrieben haben. Wissen Sie, Herr Pfeiffer, warum man eigentlich Indian Summer sagt? Woher kommt der Ausdruck?
Ja, also, so wie ich das verstehe, hat das hauptsächlich damit zu tun, dass in dieser Jahreszeit, eben so September bis November, so vor allem von den ersten Siedlern her, die gemerkt haben, dass da erhöhte Indianeraktivitäten sind, also dass in dieser Zeit die nordamerikanischen Indianer ihre Ernte eingebracht haben oder auch Kriegszüge unternommen haben gegen die Siedler. Und von dort her einfach eine aktive Zeit war nach dem Sommer, wo vor allem einfach die Indianer sehr aktiv waren. Und von dort her ist, glaube ich, der Indien-Sommer als Sprachgebrauch dann in die englische Sprache geflossen und ist einfach ein Ausdruck geworden von dieser Zeit, also von Anfang September bis Ende November.
Danke Ihnen ganz herzlich, einen lieben Gruß an die Familie und vor allem dann einen schönen Ausflug in die wunderbare Welt vom Indien-Sommer und in den Nationalpark. Danke, Herr Pfeiffer.
Das ist gern gesehen und eben das freuen wir uns auch so sehr. Das ist so ein kleiner Herbsthöhepunkt und dann fährt dann halt der Winter an.
Ja, aber jetzt bleiben wir zuerst mal noch beim Herbst. Also Indien-Sommer hat nichts mit Indien zu tun, sondern findet in den USA und in Teilen von Kanada statt. Unser Herbstpotpourri, langsam neigt es sich dem Ende zu. Wir haben aber von den Leuten, von unseren Hörern Mails bekommen. Martina Schneider steht jetzt vor mir und es geht um Stimmungen, Herbststimmungen.
Zum Beispiel das von der Liselotte Weber aus Talwil. Sie hat gesagt, für sie sei der Herbst die sinnlichste Jahreszeit. Sie liebe es, wenn sie durch den Wald können spazieren und es zuerst noch ein bisschen Nebel hat und dann langsam die Sonne sich durchkämpft und sie dann auf einem Bänkchen sitzt und schaut, wie der letzte Nebel sich aufgelöst hat. Sie schreibt sehr poetisch. Und sie sagt, sie schmeckt es eben dann auch, oder? Die Luft voller Düfte nach Laub, Bäumen, Sträuchern, Pilzen und Erde. Ja, sinnlich.
Wunderbar, sehr sinnlich.
Dann hat uns Marianne Zwicker geschrieben, sie hat gesagt, als Kind habe sie im Mittelland gewohnt und sie hätte immer im Herbst aufs Nebelmeer runtergeschaut und hätte gesagt, die Armen, die da unten wohnen müssen, im Nebel quasi. Und nachher ist die Liebe gekommen und es hat sie in Thurgau gezogen und nachher noch weiter. Sie, ich weiss nicht wann, aber sie schreibt, sie jetzt mit 34 Jahren wohne ich im Nebelloch. Also jetzt ist sie eine von denen, die dort unten ist. Und sie sagt, wenn es dann wirklich tagelang neblig ist, dann hat sie ein bisschen Mühe. Der Sepp Graf hat uns auch geschrieben, extrem kurz, aber extrem klar. Falls kein Nebel, ist der Herbst okay. Den Winter finde ich nicht so gut.
Gut, danke herzlich. Haben wir noch mehr?
Ja, eins möchte ich noch ganz kurz. Und dort geht es noch mal so ein bisschen ums Sinnliche im Maul, ums Kulinarische. Alice Walser aus Montana im Wallis hat uns geschrieben. Sie lebt im Zentralwallis und sie sagt, ich freue mich jeden Herbst auf ein gutes Brisolet. Da gibt es heiße Maroni, Trauben, Äpfel, Birnen, Trockenfleisch, Trockenschinken, Käse und Walliser Brot. Das ist eine Tradition dort. Und natürlich gäbe es dazu ein Sauser oder Nouveau. Und zum Dessert Äpfelkuchen.
Und schon sind wir wieder ein halbes Kilo schwerer. Danke vielmals für all die Mails. Wir haben nochmal eine Schlussrunde quasi, haben nochmal ein paar Minuten. Und als nächstes lernen Sie eine Frau kennen, die in der Wäschküche unten gerade am Sauerkraut einstampfen ist. Treffpunkt haben wir heute das Herbst-Potpourri lanciert. Seit dem 9. haben wir verschiedenste Sachen gehört über den Herbst und vom Herbst, zum Teil auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich stelle mir vor, dass Hedi Bartmann von St. Gallen vor ein paar Minuten barfuß in der Wäschküche unten in einem grossen Zuber inne Sauerkraut gestampft hat. Guten Morgen, Frau Bartmann.
Guten Morgen.
Stimmt das, was ich gesagt habe?
Also so ganz ist es nicht. So hat man es vielleicht früher gemacht, wenn man in den Ständen rumgestampft ist.
Mhm.
Ich habe einen Einsäurungstopf, der ist aus Ton.
Wie gross?
Der ist 15 Liter.
Ja, das ist aber ein rechter Kübel.
Früher hatte ich noch mal einen grösseren und jetzt ist mir mal kaputt gegangen. Und jetzt habe ich einfach einen 15-Liter-Topf.
Mhm.
Und
Das Kraut, das tut man dann hobeln.
Wie viel haben Sie gekauft auf dem Markt?
Jetzt habe ich heute 13 Kilo gekauft, weil es müssen ja dann auch noch die Beschwerungssteine rein, oben.
Aha.
Und das kommt dann auch noch Weisswein rein. Ich mache immer Weissauerkraut. Und das ist eigentlich das Beste.
Also 13 Kilo Kabis gehobelt?
Jawohl.
Wow.
Das muss ich noch, also ich bin noch nicht so weit.
Okay, dann hobeln Sie das und dann geht das direkt in den Tontopf?
Das tut man immer abwechslungsweise. Man tut mal so viel Wein geht, hobeln.
Mhm.
Man tut es einfüllen, dann tut man stampfen, dann kommen Kräutchen dazu, also Wacholderbeere, Dillspitze.
Mhm. Langsam schmeckt es.
Ein bisschen Salz und dann tut man das stampfen, bis es wieder ein bisschen Saft gibt.
Aber eben, wie stampfen Sie es? Mit einem Stünkel? Oder
das,
wie macht...
Ja, das ist ein Stöpsel eigentlich. Stöpsel. Das ist ein Holzklotz an einem langen Stiel.
Mhm. Braucht das Kraft?
Braucht sehr Kraft.
Dann haben Sie Oberarm.
Ja, ich gehe ja ins Turnen und dann nachher so. Liegt das schon drin.
Gut, das ist Training daheim in dem
ja.
Fall. Und wann kommt denn das Säurige rein? Passiert das im Prozess, wenn man den Topf nachher abschließt?
Das Säurige, das tut sich dann innerhalb 14 Tagen tut sich das ansäuren. Der Topf hat ja eine Wasserrille, wo Wasser reinkommt, bevor der Deckel zugeht,
ja.
Und das ist dann luftdicht abgeschlossen. Und dann fährt es, wenn es fährt, auch säuren, tut es dann so blubbern, so
das blottern. Man. Ja.
Und darum lässt man das, oder man muss 14 Tage der Wärme lassen.
Mhm.
Das heisst, so Temperaturwärme wie Stube von bis 20 Grad.
Schmeckt nicht die ganze Wohnung nach Sauerkraut?
Darum habe ich sie in der Wäschküche unten.
Ah, Sie lassen sie in der Wäschküche unten.
Es tut dann recht säuren.
Und jetzt haben Sie doch gesagt vorher, Sie machen es mit Wein.
Ja, ich mache ein Elsässer Weinsauerkraut.
Mhm.
Das allererste, was ich gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren, das war mit Buttermilch und mit Salzwasser. Und das hat mir eigentlich gar nicht geschmeckt.
Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das gut ist. Ja.
Ich habe dann mal ein Rezept bekommen von einem Elsässer Weinkraut. Und das ist also sehr fein. Und meine Bekannten, die freuen sich jedes Jahr, jeden Winter darauf, dass sie bei mir dann wieder eingeladen werden. Und darf ich das Sauerkraut geniessen.
Mhm, mit Speck und Bohnen. Und
allem drum und dran, ganz unterschiedlich.
Und dann wird der ganze Topf geleert.
Also bis im Frühling habe ich den ganzen Topf geleert. Und meistens reicht es nicht einmal allen, die gerne kämen, Sauerkraut essen. Darum tue ich die aufs nächste Jahr einmal wieder vertrösten.
Sie haben eine lange, lange Warteliste, gell, Sie?
Frau Bartmann.
Also, dann fröhliches Weiterstampfen in dem Fall. Sie
gehen
jetzt wieder
die
Wäschküche runter, gehen weiterstampfen.
Ja,
herzlichen Dank,
dass
Sie uns angerufen haben. Merci vielmals.
Gut, danke.
Schönen Tag.
Wiederhören.
Merci vielmals. Also, Sauerkraut stampfen. Man hat es gerade geschmeckt, etwas, was Frau Bartmann im Herbst macht. Wir haben noch jemanden, der uns angerufen hat und der gesagt hat, Sie freuen sich immer im Herbst, jetzt müssen Sie sich eben auf den Nebel. Andere Menschen oder die meisten sagen, wow, die Nebeldecke die ganze Zeit. Nein, Frau Huckenberger, die freut sich. Warum? Weil sie sagt, der Herbst mit dem Nebel, das gäbe ihre Geborgenheit. Dann sitzt sie daheim, zündet das Duftkerzli an und wenn es keinen Nebel hat, würde ihr etwas fehlen. Herzlichen Dank auch für diesen Herbstbeitrag. Und abschliessen wollen wir unseren Treffpunkt, unser Herbstpopuri, mit einem Gedicht, das wir bekommen haben von Beat Kühne.
Warum diese Farben, warum so glücklich und froh? Warum diese Leuchtkraft vom goldgelben Stroh? Warum tief eingehüllt in weiche Nebelschwaden? Warum umsponnen von feinsten Spinnenfaden? Warum? Wir wohnen hier auf Fels und Erden. Wir alle wollen Früchte tragen, reifer werden. Wir alle brauchen diese fröhliche Farbenpracht. Wir alle sind nichts ohne diese Lebenskraft. Ja, wir alle sind von der Natur vorausbestimmt. Jeder Anfang halt doch mit Licht und Wärme beginnt. Ganz am Ende ist, wer den reifen Herbst nie sah. So steht der Herbst als großer Hoffnungsträger da. Im Herbst sind wir vom Frühlingsdrang längst befreit. Da liegt der warme Herbst für dich und mich bereit. Entschwunden sind so viele Ängste und auch Sorgen. Wir stehen im Herbst, wir fühlen uns in ihm geborgen.
Danke vielmals, Beat Kühne. Danke vielmals auch allen anderen, die uns andere Gedichte geschickt haben. Wir haben jetzt das genommen als Abschluss von unserem Treffpunkt zu der Jahreszeit Herbst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.